3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Nikos Mega vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Mittwoch, den 10. Februar 2021. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton vor dem Spiel zu Gast beim 1. FC Nürnberg, das am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr im Max-Morlock-Stadion angepfiffen wird. Ich bin Yannick und begrüße als Gast jemanden, der sich so langsam als Stammgast anberaumt, wenn es um den Club geht. Moin Fadi.
Hallo, servus. Ich hoffe, es geht euch nicht auf die Nerven, dass ich da jetzt ständig auftauche, aber ich niste mich da so ein bei euch.
Das machst du auch wunderbar. Kann ja mal kurz ein bisschen zu dir erzählen. Du bist bei den Nürnberger Nachrichten und machst den KDEP-Podcast für nordbayern.de. Und was wir, glaube ich, bisher in den Vorstellungen, wir haben eigentlich über diese berühmten drei Fragen, die würde ich heute mal weglassen, weil du ja, wie gesagt, schon öfter zu hören warst bei uns. Aber wie setzt sich dein Twitter-Handle zusammen? Ich will es auch gar nicht aussprechen, da kannst du selber erklären, wie man es ausspricht und was da für eine Bedeutung hintersteckt. Dann, damit ich unsere HörerInnen auch finden auf Twitter.
@GoPankhurst heiße ich. Dieses Twitter-Handle stammt noch aus einer Zeit, in der ich Twitter nicht ganz so ernst genommen habe, aber den Feminismus schon, und die Pankhursts waren Suffragetten, Kämpferinnen für die Rechte der Frauen, und da ich das unterstütze, deshalb dieser Schlachtruf als Twitter-Handle.
Ah, okay, da bist du ja hier quasi auch mit dieser politischen Einstellung im richtigen Podcast gelandet, würde ich sagen.
Das hoffe ich sehr.
Wir haben ja durchaus auch viele, die da auch, weil auch bei uns ist nicht alles perfekt, und wir hatten auch schon Vorfälle im Stadion, die mit Feminismus jetzt nicht unbedingt zu vereinbaren sind, aber das würde jetzt zu weit führen.
Ja, auch in Nürnberg ist nicht alles schlecht.
Das hat auch keiner behauptet. Ja. Gut, dann lass uns mal ein bisschen ins Thema schon gleich einsteigen. Stand jetzt sind wir direkte Konkurrenten doch schon immer noch Abstiegskampf, weil die Punkte nach unten sind nicht so zahlreich gesät. Was glaubst du denn, wenn du schon auf die Hinrunde zurückblickst, Was sind die Gründe, weshalb der Club sich da, also ich glaube, die Hinrunde habt ihr auf Platz 12 beendet, aber auch nicht mit so viel Abstand zu den Rängen darunter. Was machst du an Gründen aus, warum der Club sich da jetzt unten mit den möglicherweise Absteigern rumschlagen muss und nicht im soliden Mittelfeld oder noch weiter oben steht?
Also zunächst mal war in Nürnberg, glaube ich, jeder und jede sehr zufrieden damit, wie dieses Jahr 2020 zu Ende gegangen ist, nach diesem schrecklichen Frühsommer mit der Relegation gegen Ingolstadt und dem drohenden Abstieg. Dass es dann in der Hinrunde und 2021 nicht so wirklich gut weitergegangen ist, hat deshalb nicht unbedingt überraschen können. Also man hatte gehofft, dass man es in dieser Saison zu einer soliden Mittelfeldmannschaft immerhin wieder schafft. Es fehlt einfach an Qualität in der Mannschaft. Das ist eine Erkenntnis, die sich in Nürnberg mehr und mehr durchsetzt, nachdem sich nun die verschiedensten Trainer an diesen Spielern versucht haben. Und es betonen auch die Verantwortlichen beim 1. FC Nürnberg immer wieder, man muss ein bisschen was verändern, was schade ist, weil es eine sympathische Mannschaft ist. Noch einige Aufstiegshelden im Team, aber irgendwie funktioniert es jetzt doch schon seit mindestens dem Aufstieg in die erste Liga nicht mehr so richtig.
Ja, da hatte ich auch ganz bedenkliche Zahlen gelesen, die irgendwie dann auch die letzten, weiß ich nicht, mehrere hundert Spiele genommen haben, und daraus resultierten nicht allzu viele Siege.
Nein, sehr wenige. Also ich habe tatsächlich bin ich kein Zahlenmensch, aber es wurden zu wenige Spiele bei zu vielen Möglichkeiten gewonnen.
Ja, also ist ja eigentlich die jetzige Situation nichts, was erst seit kurzem da ist, sondern was euch schon seit längerem begleitet, oder?
Ja, genau. Also wie gesagt, mehr oder weniger mit Aufstieg in die erste Liga damals und dann, der vielleicht ein bisschen überraschend kam, befeuert von dem Trainer Michael Köllner damals, der sehr viel Euphorie entfacht hat hier in und um Nürnberg. Und dann ein Erstliga-Jahr, in dem es sehr viel zu verkraften gab für diese Mannschaft und dann das nächste Jahr in der zweiten Liga, in das die Mannschaft eigentlich noch so mit dem Rückhalt des Publikums auch gestartet ist, weil ihnen diesen Abstieg eigentlich jeder verziehen hat in Nürnberg, weil man um die Chancenlosigkeit wusste. Und dann ging es in der zweiten Liga so schrecklich weiter, obwohl man sich große Hoffnungen gemacht hat, dass unter dem damaligen Sportvorstand Robert Palikutscher alles sehr viel besser wird, und es wurde dann alles nur sehr viel schlechter, und deshalb ist jetzt eben so der Punkt, man muss irgendwie durch diese Saison noch kommen und dann hoffen, dass man in den kommenden Transferperioden irgendwie die Mannschaft noch ein bisschen mehr umbaut.
Ja, zur aktuellen Transferperiode in der sogenannten Winterpause kommen wir gleich. Du hast schon gesagt, der Aufstieg damals war überraschend. Würdest du auch sagen, dass er einfach zu früh kam und deshalb so ein Fall à la Paderborn durch die zweite Liga durch drohte, dass einfach zu früh dass die Messlatte zu hoch gelegt wurde?
Ja, also es gibt ja immer die Menschen, die sagen, so ein Aufstieg kommt nie zu früh, weil er vor allem dafür sorgt, dass der Verein erstmal wieder ein bisschen mehr Geld verdienen kann als in der zweiten Liga. Aber für diese Mannschaft offenbar dann schon, ist man im Nachhinein immer schlauer, und man hätte es auch Union Berlin nicht zugetraut, dass die sich so gut halten in der Bundesliga. Ich glaube, das waren ähnliche Voraussetzungen wie beim Club, aber ja, der erste FC Nürnberg war überfordert in der ersten Liga und ist es seitdem auch in der zweiten Liga. Oft. Zu oft.
Ja, das sagt die Tabelle ja eindeutig aus. Sportlich verantwortlich ist im Hintergrund Dieter Hecking als Sportvorstand und auf der Trainerbank Robert Klaus. Ja, wie schätzt du erstmal abseits des Platzes oder abseits derjenigen, die da auf dem Feld agieren, die Situation beim Club ein? Sollte man da jetzt noch innerhalb der laufenden Saison die Reißleine ziehen, oder sollte man versuchen, mit dem, was jetzt da ist, zu versuchen, den Karren aus dem Dreck, ist vielleicht zu viel gesagt, weil ihr noch nicht ganz unten drin steht, aber ihr seid auf dem besten Weg, ehrlich gesagt.
Ja.
Wie schätzt du das ein? Sollte da der normale Fußballmechanismus greifen, oder sollte man vielleicht eher, wie wir es auch gemacht haben, halt ja auch bei uns Ende letzten Jahres, haben ja auch viele Stimmen schon gefordert, dass Bornemann und Schulz ihre Plätze räumen müssten. Wie schätzt du es beim Club ein?
Also wir haben bei uns im Podcast, aber auch in den Zeitungen im Frühling, Frühsommer sehr dafür plädiert, die verantwortlichen Personen auszuwechseln, als die noch Robert Palikutscher und Jens Keller als Trainer hießen, war, glaube ich, auch im Nachhinein damals dringend notwendig. Jetzt fände ich es Quatsch, weil, wie gesagt, die Erkenntnis, dass die Mannschaft vielleicht ein bisschen schief zusammengestellt ist und dass man das in diesen letzten beiden Transferperioden nicht unbedingt verändern konnte wegen dieser Pandemie, die setzt sich mehr und mehr durch, und deshalb muss man jetzt mal auf Hecking und Robert Klaus, der, obwohl er aus dem großen Red Bull-Imperium kommt, ein sehr sympathischer Mensch ist, den beiden mal vertrauen, ist so. Ist so mein Ding zurzeit, kann sich nach den nächsten schrecklichen Niederlagen aber erfahrungsgemäß sehr schnell wieder ändern. Aber im Moment, glaube ich, ist das wirklich so das Ding in Nürnberg, dass man sagt, jetzt mal durchkommen und dann nochmal ein bisschen modellieren an der Mannschaft.
Ja, dann sprechen wir doch mal über das Modellieren an der Mannschaft. Da müssen wir vor allem über eine Personalie sprechen. Alle St. PaulianerInnen oder viele auf jeden Fall werden jetzt gebrochene Herzen in den Augen haben. Mats Möldedali ist nicht, wie es im Winter oder auch vorher schon von Fanseite auf jeden Fall gefordert wurde. Und auch die Verantwortlichen haben damals gesagt, ja, sie sind in Gesprächen und versuchen da was zu klären. Aber er ist nicht zu uns gewechselt, sondern ist zumindest auf Leihbasis, wobei ihr, glaube ich, im Gegensatz zu den Vertragsmodalitäten, die damals bei uns kolportiert wurden, habt ihr auch eine Kaufoption. Schildert mal so ein bisschen, wie ist der Transfer zustande gekommen und wie macht er sich bisher bei euch, unser Mats?
Ja, also erstmal Entschuldigung dafür, dass er nach Nürnberg gewechselt ist. Aber er wird hier auch dringend gebraucht. Bisher macht er sich sehr gut. Zwei, drei Spiele ist noch nicht so lange hier, als dass man jetzt einen wirklichen Einfluss auf das Nürnberger Spiel hätte sehen können. Aber man merkt schon, warum er damals bei St. Pauli einer der überragenden Zweitligaspieler war. Und warum er nach Nürnberg gekommen ist, liegt vielleicht auch daran, dass sich die Verantwortlichen, also Hecking und Robert Klaus, der ihn als seinen Wunschspieler bezeichnet, relativ früh um ihn bemüht haben, nämlich schon ab, ich müsste jetzt lügen, ich glaube November, als sich hier beim Club Pascal Köpke, einer der Sommer-Neuzugänge, schwerer verletzt hat mit dem Kreuzbandriss. Und man wusste, dass da auf der Position nochmal was getan werden muss. Und man auch sah, dass Mats nicht mehr, ich traue mich jetzt den Nachnamen nicht mehr aussprechen, nachdem du mich so korrigiert hast, weil wir ihn bisher immer falsch ausgesprochen haben.
Dann machen wir es doch mal kurz, so bräuchte ich ganz kurz, auch ja, für deine Kollegen Flo und ja, Uli, Mats Mölle Dali. Also das R ist stumm und das AE wird zu einem A.
Mats Mölle Dali. Okay, ich werd's hier in die fränkische Welt tragen.
Ich bitte darum.
Also man merkt ja, dass Mats nicht mehr so viel Spielzeit bekommt in Belgien. Da haben die Nürnberger anscheinend sich dann relativ intensiv um ihn bemüht und wurden dann belohnt. Wobei ich heute das Gerücht gehört habe, dass er auch beim Hamburger SV im Gespräch war. Das wäre dann wahrscheinlich noch mal schlimmer gewesen für euch.
Ja, das kann man so unterschreiben. Also so sehr es wehtut, ihn jetzt dann am kommenden Sonntag wieder auf dem Platz zu sehen, nur mit dem falschen Trikot an. Das wäre wirklich, aber man ist ja auch immer so ein bisschen Fußballromantiker und das hätte ich ihm einfach auch nicht zugetraut. Dafür habe ich ihm einfach zu sehr abgekauft und ich glaube, zu großen Teilen stimmte das auch, dass er sich hier sehr wohl gefühlt hat, dass er aber einfach, als er damals gegangen ist, eine sportliche neue Herausforderung gesucht hat, die dann sich leider nicht so erfüllt hat, wie er sich das wahrscheinlich erhofft hat. Schön, ihn wieder in der Liga zu haben, aber leider hat er dann die falsche Trikotfarbe an.
Ja, sorry. Wobei man sich auch fragen muss, warum jemand in Belgien den nächsten Karriereschritt machen will. Aber
naja, also zu dem Wechselzeitpunkt war Genk noch Champions League-Aspirant. Also
ja, okay.
Ich denke, da rüttelt das her, dass er einfach gerne mal international spielen wollen würde. Und das funktioniert für den FC St. Pauli ja nur über den DFB-Pokal, wo wir dieses Jahr wieder in der ersten Runde ausgeschieden sind.
Kennen wir hier auch. Schauen wir mal, wer als erster wieder international spielt, St. Pauli oder der Club.
Echt?
In 30 Jahren.
Ich wollte gerade sagen, das sind, glaube ich, Themen, mit denen wir uns gerade beide nicht beschäftigen sollten.
Nee. Ja, aber es ist schön, ihn hier zu haben. Man merkt, dass er eine Verstärkung ist für den ersten FC Nürnberg oder eine Verstärkung sein kann.
Okay, sonst ist gar nicht viel passiert. Eine Laie kam zurück, Jakov Medic, und ausgeliehen von RB Leipzig habt ihr Dennis Borkowski. Müssen wir zu den beiden noch was sagen oder sind das eher so Auffüllspieler, die jetzt erstmal sportlich noch keine Relevanz haben?
Dennis Borkowski spielt schon eine Rolle. Jetzt gerade am Wochenende hat er sein Startelf-Debüt geben dürfen. Liegt vor allem daran, dass der Rest der Offensive beim Club sehr lediert daherkommt. Also Köpke spielt nicht mehr in dieser Saison. Felix Lohkämper, der einen sehr guten Start hatte in dieses Fußballjahr, fällt auch länger aus. Robin Hack, der immer so als der Talentierteste beim Club gehandelt wird, fehlt vielleicht auch länger. Manuel Schäffler hat sich gerade den Daumen gebrochen und deshalb durfte Borkowski da mal beginnen in der Startelf. Ein Red Bull Firmengewächs, der, glaube ich, seitdem er 12 ist, in Leipzig im Internat war. Und dort als einer der wenigen auch mal dann es in die Erstligamannschaft geschafft hat, oder nicht nachhaltig, und der sich jetzt 1,5 Jahre in Nürnberg entwickeln soll und darf. Man hat noch nicht so viel von seinen Qualitäten gesehen am Wochenende in Darmstadt, aber vielleicht wird das ja noch.
Okay, dann schwenken wir mal über zu den Leuten, die schon da sind. Man hat so ein bisschen aus den Medien mitbekommen und auch bei euch im Podcast wurde es so ein bisschen thematisiert. Matenia als Torhüter.
Ja.
Kennt man hier noch aus seiner Zeit in der Vorstadt. Ist so ein bisschen umstritten durch manche Szenen, habe ich so mitbekommen. Und es wurde schon gefordert, dass Früchtl, der zweite Keeper, der glaube ich von Bayern kam,
ja,
ihn da ersetzen soll. Wie schätzt du da die Torhüter-Position ein? Das ist natürlich für uns gerade eine wichtige Frage, weil wir da gerade bei uns ja auch sehr viel passiert ist in den letzten 2-3 Monaten. Dass das Himmelmann gegangen worden ist und jetzt Sojanovic zwischen unseren Pfosten steht.
Ja, Matenia hat es in Nürnberg schwer. Das erste Jahr war das nach dem Aufstieg, also in der ersten Liga, in der er natürlich oft glänzen konnte, weil das ja häufig so ist, dass die Torhüter von abstiegsgefährdeten Mannschaften sehr viele Szenen bekommen. Und da waren durchaus gute dabei. Das Zweitliga-Jahr, das vorherige, das lief für ihn nicht so gut, genauso wie es für die Mannschaft nicht gut lief. Und er hat sich dann etwas überraschend in der Vorbereitung gegen Christian Früchtl durchgesetzt auf diese Saison, wo schon viele dachten, da kommt ein Leihspieler vom FC Bayern München, der als großes Torwarttalent gehandelt wird, der muss Spielpraxis bekommen. Und dann hat Matenia eigentlich eine okaye Runde gespielt, nur zuletzt häufen sich so ein bisschen die Fehler. Ich glaube, dass auch wir im Podcast für einen Wechsel plädiert haben vor dem Darmstadt-Spiel, den gab es dann nicht. Dafür gab es dann wieder Matenia-Fehler. Er ist grundsätzlich, glaube ich, ein guter Torwart, der es ein bisschen mit den Nerven hat. Und jetzt wird sich einfach zeigen, wie er die wieder unter Kontrolle bekommt. Aber so wirklich selbstbewusst und selbstsicher wirkt er derzeit nicht.
Also du würdest dafür plädieren, da durchaus mal auf der Torhüter-Position was Neues auszuprobieren?
Ja, inzwischen bin ich schon, wie gesagt, ich schwenke schnell mal um in meinen Meinungen. Deshalb bin ich inzwischen schon wieder eher pro Matenia und ich hoffe einfach, dass er ein bisschen Stabilität wieder in seine Leistungen bekommt.
Ja gut, in Sachen Meinung umschwenken kann man auch auf unserer Seite einfach mal einen Gruß in alle Fan-Facebook-Gruppen rausschicken oder in St. Pauli-Forum, wo Leute noch vor 5-6 Spieltagen gefordert haben, dass die ganze sportliche Leitung ausgewechselt werden soll. Und jetzt straft sie der Fußball, den wir mittlerweile spielen und auch mittlerweile die Ergebnisse, die wir erzielen. Den Fußball haben wir ja ansatzweise vorher auch schon gespielt. Die strafen sie jetzt Lügen und von daher, ja, ist das immer so eine Momentaufnahme, ja, was man so fordert und was man sich vorstellen könnte.
Genau, so ist es. Deshalb. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man mit etwas mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen.
Das ist wohl wahr. Gehen wir mal einen Schritt davor, nämlich in die Reihe, die direkt vor Matenia agiert. Da habt ihr jetzt, Achtung, Karlauer, durch Sorge, Sorg heißt der Mann und könnte für Sorgen in der Abwehr sorgen, das sollte der Karlauer werden. Valentini ist auch angeschlagen und dadurch ist eure rechte Verteidigerposition relativ dünn besetzt. Und wenn ich euch im Podcast richtig verstanden habe, ist auch die Verteidigung allgemein so ein bisschen die Achillesferse beim Club.
Ja, also vor allem die Außenverteidigerpositionen sind in Nürnberg diese Saison ein bisschen schwach, brüstig besetzt, hat zu tun mit einer Formschwäche von Valentini in diesem Jahr, hat damit zu tun, dass es auf beiden Seiten nicht so wirkliche Alternativen gibt. Oliver Sorg ist jetzt seit 1,5 Jahren in Nürnberg und hat nie die Rolle spielen können, die man sich von ihm erwartet hat. Dass Valentini bis zum Wochenende fit wird, bezweifle ich. Es gibt dann noch Noel Knote, einen jungen Mann aus dem eigenen Nachwuchs, der ihn schon mal vertreten hat für 2 Spiele, wenn ich mich recht erinnere. Der war jetzt gerade auch selbst noch verletzt, ist jetzt wieder ins Training eingestiegen. Also wenn du es nicht verratest, über die Außenpositionen ist der Club zu knacken in dieser Saison.
Oh, wie ich mir jetzt wünschen will, dass unser Rio Miyachi schon fit wäre, der würde euch wahrscheinlich auf der rechten Seite komplett auseinandernehmen. Aber auch die, die jetzt gerade offensiv agieren, haben das ja in den letzten Spielen gezeigt, dass das ganz gut funktionieren kann. Aber dazu, wie es am Sonntag laufen könnte, kommen wir später. Gut, Abwehr hast du schon, also Sorg, ne, das noch nachgereicht ist, rot gesperrt durch das ja. Spiel gegen Darmstadt am vergangenen Wochenende. Aber auf die neuesten Ergebnisse kommen wir gleich. Ich würde noch erwähnen Hanno Behrens, der bestimmt auch den meisten was sagt, nämlich dadurch, dass er jetzt durch das vergangene Spiel euer Top-Spieler oder Rekordspieler in der zweiten Liga ist.
Ja, tatsächlich, was mich sehr überrascht hat, weil der erste FC Nürnberg ja wirklich viele Jahre in der zweiten Liga verbracht hat und ich spontan mir andere Namen hätten vorstellen können, die öfter in der zweiten Liga für den Club auf dem Platz gestanden haben. Aber es ist Hanno Behrens und ja, herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, da habe ich gleich also ein spontanes Quiz für dich. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit dem Kader vom FC St. Pauli auskennst, aber ich habe im Zuge dessen mal recherchiert, wer denn der aktive Rekordspieler beim FC St. Pauli ist, was Spiele in der zweiten Liga angeht. Hast du eine Vermutung, wer das sein könnte? Wir haben ja einen großen Umbruch hinter uns im Sommer. So viele Optionen bleiben da gar nicht, auch für jemanden von außen.
Googelt.
Nee, ohne Google.
St. Pauli. nee, tatsächlich nicht. Sag mal.
Daniel Bubala mit 187 Spielen.
Aha, okay. Torschütze im Hinspiel, wenn ich mich recht entsinne, oder? Hat der nicht das 2-2 geschossen?
Das kann gut sein, dass er da...
Das müsstest du jetzt mal googeln.
Eins der wenigen Male auch mal... Aber doch, jetzt wo du es sagst, ich glaube, wo er sich auch so irrsinnig gefreut hat, weil es erst sein zweiter Treffer überhaupt war. Oder auf jeden Fall weniger als eine Handvoll.
Okay, und wie viele Zweitligaspiele hat er?
Also für St. Pauli 187.
Okay, wow.
Und kann auch, wenn er noch ein bisschen bei uns bleibt, also aktuell führend ist immer noch legendärer Klaus Tomforde mit 217 Spielen.
Na, das kriegt er hin.
Ich wollte gerade sagen, da muss er nur noch mindestens eine, wenn nicht sogar besser noch zwei Saisons, je nachdem, wie es auch, ne, mit Verletzungspech und so, toi toi toi.
Oder mit Aufstieg in die erste Liga, das wäre dann natürlich ärgerlich. Will man jetzt Bubala lieber den Rekordstatus ermöglichen oder will man in die erste Liga aufsteigen? Das ist, müsst ihr euch jetzt entscheiden.
Also da würde ich ja tatsächlich sagen, wir bleiben einfach nächste Saison natürlich logischerweise noch in der zweiten Liga. Er sammelt seine 218 Spiele und dann steigen wir auf, genau. Das wird auch gerne bei uns im Blog von Mike und Tim so als Zukunftsperspektive leicht augenzwinkernd. Aber mit Augenzwinkern und Sarkasmus kennt ihr euch beim Podcast vor euch ja auch aus.
Wir nennen es Ironie, nicht Sarkasmus, aber ja, manchmal ist es vielleicht beides.
Zynismus wäre auch noch so ein Wort, was man da benutzen könnte.
Mhm. Ja, passt alles zu uns.
Gut, jetzt sind wir über Hanno Behrens im Mittelfeld im Sturm angelangt. Da natürlich vor allem zu erwähnen Manuel Schäffler als euer Top-Torjäger. Und der Mann für die wichtigen Tore, wie es in den Medien hieß, Schleusener.
Ja, allerdings. Er hatte tatsächlich bis zum Wochenende ein einziges Mal für den ersten FC Nürnberg in Pflichtspielen getroffen und das war dieses 1-3 in Ingolstadt in der 96. Minute, das dann doch noch den Klassenverbleib gesichert hat. Jetzt hat er sich diesen Status ein bisschen dadurch zerstört, dass er in so einem Billo-Zweitligaspiel auch noch ein Tor geschossen hat. Aber naja, es hat dem Club ja geholfen.
Definitiv, also ne, das ist auch so geil, dass Leute dann einfach so in den wichtigen Momenten Tore schießen müssen und dafür bleiben sie eine Ewigkeit in den Gedächtnissen der Fans haften. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Tore Gerald Asamoah für St. Pauli geschossen hat, aber ein
Derby hat er gewonnen.
Ich wollte gerade sagen, sein Derby-Treffer wird halt unvergessen bleiben.
Das Lustige in Nürnberg ist, dass es eine ähnliche oder fast noch bessere Geschichte von nicht allzu langer Zeit gab mit Jan Christiansen, der in seiner Zeit in Nürnberg auch nur ein einziges Tor geschossen hat. Das war aber das 3-2 im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. Also ja, eine nette Parallele.
Ja, dann lass mich kurz überlegen, wo wollte ich jetzt als nächstes hin?
Sorry fürs Ablenken. Auch das ist eine Spezialität von mir.
Alles gut. Lass uns mal in die Jetztzeit quasi springen, neben den Kaderinformationen. Vor allem die letzten beiden Spiele, die Niederlage in Sandhausen war ja vor allem von, also neben dem Verlust von Punkten, von Begleiterscheinungen geprägt, dass ihr, dass die Mannschaft zurück nach Nürnberg kam und von einigen, ja, frustrierten Anhängern am Stadiongelände empfangen wurde. Magst du da kurz ein paar Worte zu sagen?
Ja, also ich war natürlich nicht persönlich vor Ort. Der Trainer hatte es dann im Nachhinein nochmal beschrieben, dass es einen direkten Kontakt gab es gar nicht. Es kamen halt ein paar Menschen aus dem Ultra-Umfeld sich überlegt, dass sie ihrer Enttäuschung jetzt nochmal etwas mehr Nachdruck verleihen oder Ausdruck verleihen wollen und haben da in der Nähe des Vereinsgeländes gewartet. Dass der Mannschaft auf die Rückkehr des Mannschaftsbusses, aber die Polizei war auch da und deshalb ist das eher im Sande verlaufen, diese Aktion. Also nichts wirklich Dramatisches.
Aber gab es da im Vorfeld irgendwie, weiß ich nicht, Aufrufe oder Mensch, jetzt gehen wir da hin und zeigen denen, was wir wirklich von ihnen halten oder irgendwie so à la Dresden, weiß ich nicht, ab 90 Minuten die Stadt zu verlassen?
Nee, also das diesmal hat sich's wirklich nicht angedeutet, dass da sowas kommt. Es waren immer in Nürnberg sind sie da immer leicht auf die Palme zu bringen, die Fans oder gewisse Teile der Fans, aber ja. Also nee, war nicht so das große Ding diesmal.
Okay, das nur der Vollständigkeit halber, das natürlich dann, ne? Ich glaube, ich habe dann zu dem Zeitpunkt hattet ihr seit 5 oder 6 Spielen nicht gewonnen.
Ja.
Gut, ob man dann in so einer martialischen Art seinen Unmut kundtun muss, weiß ich nicht. Aber
genau, muss man nicht.
Ja.
Ist ja nur Fußball, deshalb kann man die ganze Sache auch entspannt angehen eigentlich. Aber fällt manchen Menschen nicht nur in Nürnberg mitunter etwas schwer.
Ja. Das war aber dann erstmal, oder zumindest stand jetzt die letzte Niederlage, weil wir haben es schon so ein bisschen am Rande erwähnt, durch die rote Karte von Sorg zum Beispiel, das Spiel am vergangenen Wochenende gegen Darmstadt. Ich habe es nicht live gesehen, ich habe nur im Ticker unglaublich die Stirn gerunzelt.
Ja.
Was für eine dramatische Schlussphase das gewesen sein muss. Hol uns mal ein bisschen kurz ab. Wie hat es der Club geschafft, da endlich mal wieder 3 Punkte zu holen? Unter Mithilfe von Darmstadt. So viel kann ich schon vorwegnehmen.
Ein bisschen, ja. Also, entschuldige. Zumindest hat der 1. FC Nürnberg mal wieder mutig Fußball gespielt. Das hat man in dieser Saison auch schon anders gesehen. Darmstadt war trotzdem so leicht überlegen, hatte die besseren Chancen und irgendwann in der zweiten Halbzeit, ich glaube eine Viertelstunde vor Schluss, was trifft dann Schleusener tatsächlich zur Nürnberger Führung und dann sah man das, was man beim 1. FCN in dieser Saison oft sieht, was man aber glaube ich auch bei vielen anderen Mannschaften, die sich ihrer selbst nicht so sicher sind, oft sehen, der Club zieht sich zurück, spielt nicht mehr dieses gute Pressing, das man vorher auf gezeigt hat. Dadurch immer mehr Torraumszenen für Darmstadt und dann kommt eben ein Fehler von Matenja, der eine Flanke abfangen will, den Ball fallen lässt und den Nachschuss klärt dann Oliver Sorg. Ob mit der Hand oder mit der Brust, darüber streiten sich die Menschen. Die Schiedsrichter fanden mit der Hand, gaben Elfmeter. Der wird verwandelt in der, glaube ich, 92. oder 90. Nee, in der 90. Minute, glaube ich. Großes Gejammer rund um den Club. Der versucht jetzt in Unterzahl, Sorg sieht noch die rote Karte, diesen einen Punkt wenigstens zu retten. Matenja drischt nochmal einen Ball nach vorne, der vollkommen ungefährlich irgendwo in der Nähe des 16ers landet und dann ist es ein Darmstädter Verteidiger, der ehemals bei der Spielvereinigung Greuther Fürth auch schon gespielt hat, Nikolai Rapp, der den Ball ebenfalls unbedrängt über seinen Torwart ins Tor köpft. 2:1 für den Club. Große Sensation, aber noch nicht alles vorbei, weil in der noch weiter fortgeschrittenen Nachspielzeit tatsächlich Darmstadt nochmal den Ausgleich schießen müsste durch ihren Torwart Marcel Schuhen, der 5 Meter vor dem Tor der Nürnberger dann aber freistehend den Ball nicht trifft. Dann ist das Spiel zu Ende und der Trainer Robert Klaus sagte danach, jetzt hat er den 1. FC Nürnberg mal so erlebt, wie es ihm immer erzählt wurde, mit allem Drama, das dazugehört. Habe ich das einigermaßen zusammengefasst, dass es okay ist für dich?
Wie gesagt, ich hab das Spiel nicht gesehen, aber es klingt auf jeden Fall so, als wäre mir, wenn ich für eine der beiden Seiten gewesen wäre, weil so das Herz in die Hose gerutscht wäre oder ich fluchend Sachen durch die Gegend geschmissen hätte.
Ja, wäre vollkommen okay gewesen. Ich bin tatsächlich nach dem 1:1 dann auch in die Küche, um Kaffee zu kochen, und habe nur noch so den halben Fernseher gesehen und war dann sehr überrascht, dass da doch noch ein Tor für den Club fällt.
Ja, also wahrscheinlich nicht annähernd vergleichbar, aber so ähnlich haben wir uns gefühlt, als wir in der Nachspielzeit noch das 3:2 in Hannover geschossen haben.
Ja, das glaube ich. Bis darauf, dass Hannover dann nicht nochmal die Riesenchance zum Ausgleich hatte, wahrscheinlich, oder?
Nee, aber die waren in Unterzahl und wer St. Pauli verfolgt, weiß, dass in Unterzahl, also gegen einen Gegner in Unterzahl spielen, nicht gut für uns ist.
Okay.
Und von daher hatten wir uns da, glaube ich, alle schon geistig von überhaupt irgendeinem Punktgewinn oder den maximal verabschiedet oder und das maximal vorgenommen. Aber ja. Bei uns geht der Trend gerade deutlich nach oben. Ihr habt jetzt vielleicht durch dieses glückliche Spiel, muss man ja am Ende wirklich sagen, zumindest für die Moral wahrscheinlich so einen leichten Aufwärtstrend erleben können. Jetzt geht's am Sonntag. Kommen wir bei euch zu Gast? Oder sind wir bei euch zu Gast, besser ausgedrückt? Was erwartest du dir am Sonntag für ein Spiel? Wird der FCN da auch mutig aufspielen, weil es zu Hause ist? Oder wird man versuchen, das erste Tor zu schießen und sich dann wieder hinten einigeln? Oder was erwartest du dir für ein Spiel?
Ich kann es dir beim besten Willen nicht sagen. Prognosen mit Blick auf den Club sind äußerst kompliziert, eine äußerst komplizierte Übung geworden. Rund um den Verein und im Verein herrscht so ein bisschen die Hoffnung, dass man jetzt dieses schlimme Jahr 2021 oder diesen schlimmen Beginn dieses Jahres mit nur einem Punkt aus den ersten 6 Spielen, dass man das jetzt überwunden hat. Wird ein bisschen aufs Personal ankommen, ob Scheffler wieder mitspielen kann, was sehr wahrscheinlich ist. Schwierig. Ich meine, St. Pauli kommt als Favorit nach Nürnberg, oder?
Ja, also gemessen an den letzten Spielen auf jeden Fall. Also ich glaube 5 Siege aus 6 Spielen oder 4 aus 5, irgendwie sowas. Und jedes Mal ein Treffer vom Burgstaller, also zu 0 werdet ihr uns nicht schlagen am Sonntag.
Wahrscheinlich nicht. Andererseits ist es so, dass der Club dann schon so gegen Mannschaften, die selber selbstbewusst Fußball spielen, in dieser Saison immer ein bisschen besser ausgesehen hat als gegen die, in denen er sich in der Favoritenrolle wähnte. Also könnte unterhaltsam werden. Ja, könnte unterhaltsam werden. So lassen wir es mal ohne Relativierung stehen. Und wir freuen uns auf Burgstaller.
Ja, hat ja auch Vergangenheit bei euch. Als Paccarada, der jetzt bei uns ist und ehemals von Sandhausen kam und dann gegen Sandhausen gespielt hat, hat man nicht so viel davon gemerkt, dass er seinem Ex-Club da viel einschenken möchte. Das war irgendwie so ein bisschen, die wussten immer sehr genau, was er macht oder so. Also ich befürchte da so ein bisschen, wobei ich nicht weiß, wie viele sind denn noch da, die mit Burgstaller zusammengespielt haben?
Ach, schon noch der ein oder andere. Also Georg Markreiter, wobei der nicht so die Rolle spielt in dieser Saison, aber als Innenverteidiger dann immerhin für Burgstaller zuständig wäre. Hanno Behrens, Lukas Mühl vielleicht, also es ist schon noch, ein paar dürfte er schon noch kennen.
Okay, also könnten ein paar von euch wissen, wo Bogi, wie er ja gerne genannt wird in den Medien vor allem, wo er stehen könnte oder wo er auftauchen könnte, dass man da eventuell die Chancen, die er ja in unseren Spielen jetzt zuletzt gerne genutzt hat, wo einfach auch so, ne, dafür ist er, glaube ich, geholt worden, einfach dieser Ballkomfort und Strafraum und eigentlich sieht es nach gar nichts aus, aber dann hält er noch einen Fuß hin oder köpft den rein oder so.
Ja.
Genau dafür haben wir ihn wahrscheinlich geholt. Bleibt dann abzuwarten, ob die alten Weggefährten das am Sonntag richtig einschätzen und ihm da manche Chance verbauen können.
Ja, wobei, du sagst es ja richtig, das ist, man kann schon wissen, wo Burgstaller auftaucht, aber oftmals bringt einem dieses Wissen nichts, weil er eben aus Situationen, die nach nichts ausschauen, dann doch noch irgendwie was machen kann.
Jetzt machst du mir richtig Hoffnung auf Sonntag.
Ja, Ich entschuldige mich dann nächste Woche dafür, wenn der 1. FC Nürnberg 4-0 gewonnen hat.
Das ist aber nicht dein Tipp, oder?
Mein Tipp ist immer 7-0, deshalb, also wenn der 1. FC Nürnberg 7-0 gewonnen hat. Geht aber in den seltensten Fällen in Erfüllung, das noch zur Beruhigung.
Okay, also wenn es wirklich 7-0 ausgeht, dann schulde ich dir irgendwann, wenn es wieder Spiele mit Zuschauern gibt, die nicht Presse sind, dann schulde ich dir mindestens die Hälfte davon an Bier.
Gut, okay, so machen wir es.
Okay, du sagst ein unrealistisches 7-0. Ich sage 2-1 für uns. Weil einfach, ihr geht vielleicht in, wobei nein, wir gehen in Führung, ihr gleicht aus und dann wird einer von unseren Jungs da vorne, also entweder Burgstaller oder Chiré oder Marmouche oder vielleicht auch Becker, dem würde ich sehr gönnen. Ich habe mich mega gefreut über seinen Treffer bei einem der letzten Spiele. Wird das dann noch zu unseren Gunsten drehen?
Oder ein Eigentor von Mats.
Oder, nee. Also so schade es ist, dass er jetzt bei euch ist, das wünsche ich ihm nicht. Problem wäre halt nur, wenn ihr am Wochenende keinen Punkt holen solltet oder auch nur einen, was vielleicht, da es ein Heimspiel ist, in Ansicht der sportlichen Leitung oder so auch zu wenig sein könnte. Danach fahrt ihr zum KSC, danach kommt Braunschweig zu euch. Also eigentlich auch zwei Spiele, die ihr gewinnen müsst, wenn ihr da irgendwie euch aus diesem unteren Drittel rauskämpfen wollt. Erste Frage, was glaubst du, wie geht's in den nächsten Partien weiter? Und B, was glaubst du, wird Klaus das trotzdem noch überstehen? Oder wird man sagen, okay, wenn jetzt gegen uns nicht gewonnen wird und dann gegen den KSC und gegen Braunschweig auch nicht, war es das dann für ihn?
Also Prognosen mit Blick auf den 1. FCN immer schwierig, habe ich schon mal erwähnt. Ich glaube, dass der 1. FC Nürnberg Wege finden wird, die ausreichen, um dieses Jahr den Klassenverbleib in der zweiten Liga zu schaffen. Und ich glaube genauso, dass Robert Klaus auch am Saisonende noch Trainer des 1. FC Nürnberg ist.
Im Sinne aller Fußballromantiker wäre euch das zu wünschen. Ich bin mit meinen Themen und Personalien, die ich ansprechen wollte, soweit durch. Haben wir noch irgendwas vergessen? Wolltest du noch irgendwas ansprechen, außer dass du jetzt das nächste Mal mitnimmst, wie man Mats Mölle-Dahli ausspricht?
Nee, ich habe wieder was gelernt. Deshalb hat sich schon wieder gelohnt, dass ich hier am späten Abend noch mit meiner Flasche Bier vorm Laptop sitze. Es war ein großes Vergnügen wie immer.
Das vermisse ich so sehr. Ne? Also egal, ob man nach Nürnberg oder nach Fürth fährt, ihr macht einfach gutes Bier.
Ja, hier ist es Lindenbräu aus Gräfenberg, wahrscheinlich das beste Bier der Welt. Also falls man das in Hamburg irgendwo herbekommt, was ich nicht glaube, Lindenbräu aus Gräfenberg kaufen.
Ja, es gibt so ein paar Läden, die auch mal gerne exotischere Sachen führen, aber dürfte schwierig werden. Fadi, ich danke dir. Wir haben schon ausgemacht, wir sprechen direkt einen Tag nach dem Spiel darüber, wie es am Ende ausgegangen ist, ob 7-0, ob 2-1, wie auch immer.
Spannend.
Und ja, dann wie gesagt, vielen Dank und habt noch einen schönen Abend und wir hören uns Anfang nächster Woche.
Ich danke, schöne Grüße nach Hamburg. Ciao.
Ciao.